SRF 1.
Uhr. Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Stimmrechtsalter 16, das deutliche Nein dazu gestern im Kanton Zürich, versetzt dem Anliegen auch auf nationaler Ebene einen Dämpfer. Dringend gesucht, Lehrerinnen und Lehrer. Der Verband schlägt Alarm und warnt vor Qualitätseinbußen im Unterricht. Spanien will einen Menstruationsurlaub einführen für Frauen mit starken Regelschmerzen. Es wäre das erste Land in Europa.
Also das Ziel, eine gesellschaftliche Debatte über Menstruation und was Menstruation für bestimmte Frauen bedeutet, anzustoßen, die hat die Regierung mit ihrem Vorstoß erreicht.
Sagt die Journalistin Julia Macher im Rendezvous-Gespräch. Und Finnland und Schweden wollen in die NATO. Für sie und für das Verteidigungsbündnis bedeutet das eine Zeitenwende. Darüber reden wir im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Brigitte Kramer und Jan von Tobel mit den Nachrichten.
Der möglicherweise bald anstehende NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens ist ein, Zitat, schwerwiegender Fehler mit weitreichenden Folgen. Dieser Meinung ist der russische Vizenaußenminister Sergei Ryabkov laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax. Er fügte hinzu, weder Finnland noch Schweden sollten sich Illusionen darüber machen, dass Russland sich mit einem solchen Beitritt einfach abfinden würde. Bereits am Wochenende hatte der russische Präsident Wladimir Putin in einem Telefongespräch mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö von einem Fehler Helsinkis gesprochen. Weiter mit dem Kriegsgeschehen in der Ukraine. Dort sollen ukrainische Truppen nahe der Stadt Kharkiv im Nordosten des Landes bis an die Grenze zu Russland vorgestoßen sein. Das meldet die ukrainische Seite. Das Verteidigungsministerium hat ein Video veröffentlicht mit Soldaten, die bei einem Grenzpfahl stehen. Laut den Angaben gehören sie einer freiwilligen Truppe aus Kharkiv an. Die Angaben können allerdings nicht von unabhängiger Seite verifiziert werden. Der französische Autobauer Renault stellt seine Aktivitäten in Russland komplett ein, wegen des Krieges in der Ukraine. Wie Renault mitteilt, gibt der Konzern zudem all seine russischen Unternehmensbeteiligungen ab. Ihre Anteile an Renault Russland verkaufen die Franzosen an die Stadt Moskau, den Anteil am Hersteller Asovzas an das Zentralinstitut zur Entwicklung von Automobilien und Motoren. Und auch die Fastfood-Kette McDonald's zieht sich ganz aus Russland zurück. Man sei daran, die 850 Restaurants zu verkaufen, teilte McDonald's mit. Bereits seit Anfang März sind die Restaurants in Russland geschlossen. In der Schweiz erfolgten im vergangenen Jahr etwas mehr als 97.000 Urteile, die einen Eintrag im Strafregister zur Folge hatten. Im Vergleich zum Vorjahr ist das 1% weniger, schreibt das Bundesamt für Statistik. Rückläufig seien etwa die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zugenommen hätten dagegen Delikte im Bereich des Ausländer- und Integrationsgesetzes. Österreich hat alle Corona-Einreisebeschränkungen aufgehoben. Wer in das Land reist, muss ab heute weder einen Impf- oder Genesenen-Nachweis noch einen negativen Corona-Test vorweisen. Neben Österreich hat auch Frankreich die Corona-Regeln heute gelockert. So sind im öffentlichen Verkehr keine Schutzmasken mehr vorgeschrieben. Nur in Spitälern und Altersheimen gilt noch eine Maskenpflicht. Der Schweizer Wald leidet. Stickstoff, die Versauerung der Böden und die Trockenheit sind dabei drei der größten Probleme. Zu diesem Schluss kommt eine Studie vom Institut für angewandte Pflanzenbiologie in Witterswil im Kanton Solothurn. Ein hoher Stickstoffgehalt führt gemäß Bericht zu einem Mangel an anderen Nährstoffen. Für einen nachhaltig gesunden Wald müssten laut der Studie Stickstoff, der etwa in landwirtschaftlichem Dünger vorkommt, reduziert werden. Das Institut hat die Gesundheit der Schweizer Wälder zwischen 2017 und 2021 beobachtet. Die Lotteriegesellschaft Swisslos schüttet fast eine halbe Milliarde Franken Reingewinn an die Kantone aus. Das sind 14% mehr als im Vorjahr. Das bessere Ergebnis sei auf Ertragszuwächse bei den Sportwetten zurückzuführen, schreibt Swisslos. Zudem hätten die Menschen während der Corona-Einschränkungen einen Teil des zusätzlich verfügbaren Einkommens für Lotterien und Wetten eingesetzt. Der Reingewinn von Swisslos kommt über die Kantone gemeinnützigen Zwecken zugute, zum Beispiel in den Bereichen Kultur und Sport. Insgesamt würden etwa 20.000 Projekte mit Lotteriegeldern unterstützt. Der Blick aufs Wetter. Heute ist es zeitweise sonnig, vor allem in den Bergen entstehen teils kräftige Regengüsse und Gewitter. Morgen ist es trotz vieler Schleierwolken oft sonnig und nur vereinzelt nass. Die Höchstwerte liegen bei rund 26 Grad, morgen im Süden bis 30 Grad.
Die Jugendlichen im Kanton Zürich müssen weiterhin bis 18 warten, um abstimmen oder wählen zu dürfen. Die Stimmbevölkerung hat sich klar dagegen ausgesprochen, schon 16-Jährige an die Urnen zu lassen. Und das dürfte auch Einfluss haben auf die Diskussion ums Stimmrechtsalter 16 in anderen Kantonen und auf nationaler Ebene. Noemi Ackermann berichtet.
Zwar wählen und stimmen können, aber nicht mündig sein. Das gehe nicht, meint der Präsident der Zürcher FDP, Hans-Jakob Bösch. Er ist überzeugt, dass die Stimmbevölkerung seines Kantons deswegen gestern Nein gesagt hat zum Stimmrechtsalter 16.
Man kann nicht auf der einen Seite volljährig sein im Sinne von über gewichtige Sachthemen abstimmen und auf der anderen Seite spricht man dieser Person diese Mündigkeit eben nicht zu, sondern sagt, da muss immer weiterhin müssen die Eltern über das Kind entscheiden oder den Jugendlichen.
Das Nein aus Zürich sei bedauerlich, meint Sibel Arslan. Die Grünen-Nationalrätin ist Initiantin der parlamentarischen Initiative, die das Stimmrechtsalter 16 auf nationaler Ebene fordert. Es sei aber wichtig, dass man am Thema dranbleibe.
Es ist natürlich auch wichtig, dass wir national diese Debatte führen. Und wir wissen, dass Demokratieausweitung immer ein langwieriger Prozess war. Das ist auch beim Frauenstimmrecht so gewesen, das ist bei Ehe für alle so gewesen.
Zudem glaubt Sibel Arslan, dass ein Nein aus Zürich auch ein Zeichen ist, dass es eben auf Bundesebene eine Entscheidung braucht.
Einerseits ist die Diskussion in Zürich in diesem Form zum ersten Mal geführt worden. Andererseits ist natürlich auch die Möglichkeit, neuen teilnehmenden Kreisen diese Möglichkeit zu eröffnen, natürlich auch mit sehr vielen Fragen verbunden. Fragen wie zum Beispiel, ist das wirklich eine kantonale Angelegenheit oder muss es nicht auf Bundesebene gelöst werden?
Auch wenn der Nationalrat dem Anliegen bereits zugestimmt hat, ist für Hans-Jakob Bösch von der Zürcher FDP das Zeichen aus Zürich an die Schweiz klar.
Ich bin überzeugt, dass Stimmrechtsalter 16, so wie das jetzt im Kanton Zürich aufgegleist wurde, dass das auch auf Bundesebene keine Chance hätte. Auch die Schweizer Stimmbevölkerung würde klar und deutlich diesem Anliegen eine Abfuhr erteilen. Und von daher denke ich, ist es nur richtig, wenn man diese Zweidrittelmehrheit zur Kenntnis nimmt, die gestern Nein zu Stimmrechtsalter 16 im Kanton Zürich gestimmt hat.
Auch nicht sehr optimistisch ist der Politologe Marc Bühlmann von der Universität Bern.
Also wir wissen von anderen Beispielen, etwa das Frauenstimmrecht, dass solche Änderungen in politischen Systemen zuerst in der Regel auf kantonaler Ebene eingeführt werden. Und wenn sich dann das bewährt, dann wird meistens das auch dann auf nationaler Ebene eingeführt. Wenn wir also die Geschichte anschauen, dann könnte man sehr wohl denken, dass das ein Symbol ist in Kanton Zürich und dass wahrscheinlich dieser Vorstoß auch auf nationaler Ebene eher chancenlos sein wird.
Schließlich hat nicht nur Zürich Nein gesagt zum Stimmrechtsalter 16. In den letzten Jahren haben beispielsweise auch Uri, Neuenburg und Basel-Land Nein gesagt zur Senkung des Stimm- und Wahlrechts. Einzig Glarus hat das Anliegen angenommen, dort allerdings nicht an der Urne, sondern an der Landsgemeinde.
Sie hören Rendezvous und das gibt es gleich bei uns. Die Wahlschlappe der deutschen SPD in Nordrhein-Westfalen stellt auch eine Diagnose zum bisherigen Agieren von Kanzler Scholz, eine Analyse. Dann, viele ukrainische Flüchtlinge in der Schweiz sind auf Gratis-Lebensmittel angewiesen. Jetzt gehen den Abgabestellen die Waren aus.
Das tut uns in der Seele weh, aber wir können auch nicht mehr geben, auch so gerne wir möchten, als wir haben.
Sagt zum Beispiel Andi Scheppi vom Verein Dienst am Nächsten in Basel. Und das Freibad Schlieren im Kanton Zürich verzichtet darauf, das Wasser zu wärmen, um Erdgas aus Russland zu sparen.
Dass wir uns da den Gashahn abstellen, das ist nicht in Ordnung. Die das veranlasst hat, denen sollte man im Winter im Büro die Heizung abstellen.
Es ist jetzt mein Beitrag, dass ich jetzt ein bisschen früher für die Ukraine.
Hitzige Diskussionen ums Kühle, Nass. bei uns kurz vor 1. Zuerst an die Schule. Den Schweizer Schulen fehlen Lehrerinnen und Lehrer. Offene Stellen zu besetzen, gestaltet sich äußerst schwierig. Nun schlägt der Verband der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz alarmierende Töne an. Die Qualität in der Volksschule könne nicht mehr überall gewährleistet werden. Jetzt brauche es neue Rezepte, um den Mangel an Lehrpersonen aufzufangen. Christine Wanner berichtet.
Primarlehrerin, Sekundarlehrer und Heilpädagogin gesucht. In vielen Deutschschweizer Kantonen sind im Schulbereich so viele Stellen offen wie noch nie. Was tun? Daniel Kachel vom Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband.
Ab dem kommenden Schuljahr wird es in den Volksschulen erlaubt sein, vom Volksschulamt, dass Leute eingesetzt werden als Lehrpersonen, die über keine pädagogische Grundausbildung oder Ausbildung überhaupt verfügen.
Für Sekundarlehrer Daniel Kachel ist klar.
Das ist aus unserer Sicht eine Kapitulation der Bildungsdirektion.
Doch auch weitere Kantone lassen das ab kommendem Schuljahr zu, weiß Dorothee Mioschi vom LCH, dem Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz.
Aktuell hat sich der Mangel akzentuiert, und zwar nicht nur bei den Lehrpersonen, sondern auch bei den Fachpersonen, also bei den Heilpädagoginnen, Heilpädagogen und bei den Logopädinnen und Logopäden.
Deshalb sei es Glückssache, ob ein Kind die Schulbildung erhalte, die ihm zustehe. Für Heilpädagogin Mioschi ist das unvorstellbar im reichen Land Schweiz, das stolz auf sein Bildungssystem ist. Ein Ende des Personalmangels sieht Dorothee Mioschi aus der LCH-Geschäftsleitung nicht.
Weil das erforderliche Know-how fehlt, sind sowohl die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrpersonen und die Fachpersonen frustriert und auch überfordert. Es besteht eine Burnout-Gefahr dadurch.
Dass also die Lehr- und Fachpersonen auffangen müssten, was fehlt, und so an den Rand ihrer Kräfte kommen. Ein Teufelskreis. Es brauche höhere Löhne, mehr ausgebildete und motivierte Lehr- und Fachpersonen. Zudem brauche der Beruf ein besseres Image und zeitgemäßere Arbeitszeiten. Kachel und Mioschi wehren sich gegen das verbreitete Bild des lockeren Berufs mit den vielen Ferien. Kachel verweist auf Erhebungen, die für den Lehrerberuf auf vergleichbare Jahresarbeitszeiten kommen wie für andere Berufe. Mioschi erklärt, die Anforderungen ans Unterrichten seien mit der integrativen Schule, die möglichst alle integrieren will, stark gestiegen. In einer Klasse zeige sich eine enorme Bandbreite an Fähigkeiten und Bedürfnissen von Schülerinnen und Schülern. Von jenen mit Lese- oder Rechenschwächen, von den Fremdsprachigen über die Hochbegabten zu den Verhaltensauffälligen.
Das heißt, es braucht einfach das Fachpersonal für eine erfolgreiche Umsetzung der integrativen Schule. Es geht nicht ohne.
Anders gesagt, ohne genügend Lehr- und Fachpersonen kann die integrative Schule nicht gelingen. Ohnehin ist das integrative Konzept unter Druck. Im Kanton Basel-Stadt sammeln die Lehrpersonen Unterschriften, um künftig wieder Sonderklassen für verhaltensauffällige Kinder einzuführen. Auch in anderen Kantonen wenden sich Schulen vom integrativen Konzept ab. Muss dieser Unterricht also hinterfragt werden? Keinesfalls, sagt Romain Lanners vom Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, das zur EDEKA gehört, zur Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und Direktoren.
Was ihm auffällt, ist, dass die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, dass die vielleicht nicht richtig verteilt werden.
Kurz- und mittelfristig wünscht sich Romain Lanners sogar, dass unterstützende Fachkräfte wie Heilpädagogen und Heilpädagoginnen vermehrt im Unterricht anwesend sein könnten, anders als heute.
Die werden noch sehr häufig individuell vergeben, indem seine Schülerinnen und Schüler eine Stunde oder zwei Stunden Unterstützung erhält, manchmal sogar noch im stillen Kämmerlein. Und eben diese Ressourcen stehen im System nicht zur Verfügung, respektive sind nicht nachhaltig.
Bei höherem Pensum ist das momentan nicht realistisch. Bei gleichem Pensum kann das ein Anfang sein. Doch es reicht nicht. Mit Blick auf starke Jahrgänge, die in die Schule kommen, und starke Jahrgänge von Lehrpersonen, die pensioniert werden.
Der Bericht von Christine Wanner. Die Landtagswahl gestern in Nordrhein-Westfalen wurde zum großen Stimmungstest für die deutsche Politik in Berlin. Nach dem überraschend schlechten Abschneiden der SPD heißt das nichts anderes, als dass die Stimmung bei Kanzler Scholz besonders schlecht sein muss. Simon Fatzer.
Es ist die Persönlichkeit, die zählt. Ganz besonders gilt das, wenn die Parteien keine stabile Wählerbasis mehr haben. Thomas Kutschaty, Spitzenkandidat der SPD in Nordrhein-Westfalen, ist keine solche Persönlichkeit. Er hat sich also etwas Glanz erhofft von Kanzler Scholz. Nicht zu übersehen waren die gemeinsamen Plakate, es gab auch mehrere gemeinsame Auftritte. Der Kanzler könnte also schon nur deshalb nicht behaupten, der Misserfolg hätte nichts mit ihm zu tun. Was er denkt, wir wissen es nicht, er hat sich nicht geäußert. Was nur macht er falsch? Olaf Scholz' Kurs im Ukraine-Krieg steht unter Dauerbeschuss. Seine Zurückhaltung könnte ihm auch als besonnen zugutekommen. War nicht einst Angela Merkel auch deshalb so beliebt, weil sie sich gerade nicht von anderen hat treiben lassen? Doch bei Olaf Scholz wird die Zurückhaltung als Zögerlichkeit kritisiert. Deutschland mache immer nur gerade das, was nötig sei, und auch das erst im letzten Moment. Selbst die Grünen und die FDP, also Regierungspartner, kritisieren das. Auch bleibt die russlandfreundliche Politik der letzten Jahrzehnte an der SPD haften, als ob sie alleine dafür verantwortlich gewesen wäre. Scholz will es nicht gelingen, seine Politik zu erklären. Er hat es versucht in Form von Interviews und hat es doch nicht geschafft, die Menschen mitzunehmen. Er wirkt zuweilen arrogant und besserwisserisch. Die Kritik trifft umso härter, weil neben ihm die grünen Regierungspartner zeigen, wie es auch geht. Außenministerin Baerbock und Wirtschaftsminister Habeck überzeugen mit transparenter Kommunikation und viel Empathie. Das kann dem Kanzler nicht egal sein. Dass Olaf Scholz mit seiner Politik erfolgreich sein kann, hat er in Hamburg bewiesen. Allerdings musste er dort nur die Norddeutschen überzeugen und er konnte Parteipolitik machen und musste nicht immense Krisen stemmen. Jetzt, nach der Wahl, müssen Olaf Scholz und die SPD darauf hoffen, dass es vielleicht doch noch zu einer Ampelkoalition kommt in Nordrhein-Westfalen. Ausgerechnet nun, wo das Vorbild im Bund besonders herausgefordert wird. Denn wenn offensichtlich nur die Grünen glänzen können, nicht aber die SPD und die FDP, dann stehen die Parteien unter Druck, sich abzugrenzen. Der erstarkten Opposition unter Friedrich Merz kann das nur recht sein.
Nun zu einem Thema, über das nur selten gesprochen wird, ein Thema, das in unserer Gesellschaft nach wie vor ein Tabu ist. Viele Frauen leiden unter so starken Menstruationsschmerzen, dass sie an diesen Tagen Mühe haben, ihre Arbeit zu erledigen. Darüber reden kaum, freinehmen schon gar nicht. Nun will Spanien als erstes europäisches Land einen Menstruationsurlaub einführen. Frauen hätten das Recht, bei Menstruationsschmerzen zu Hause zu bleiben, bei vollem Lohn. Morgen dürfte das Kabinett einen entsprechenden Gesetzesentwurf gutheißen. Ich habe die Journalistin Julia Macher in Barcelona gefragt, wie genau soll dieser Menstruationsurlaub aussehen?
Der genaue Wortlaut, der wird morgen vorgestellt, aber nach dem, was bisher bekannt wurde, sollen Frauen, die während der Regel starke Schmerzen erleiden, zu Hause bleiben dürfen, für einen nicht genauer definierten Zeitraum und, das ist wichtig, immer unter ärztlicher Aufsicht oder Anweisung. Es ist also kein Urlaub, sondern streng genommen ja eine erleichterte Krankschreibung, also die Erweiterung von einem bereits bestehenden Recht.
Spanien wäre das erste Land in Europa, das den Frauen einen Menstruationsurlaub gewährt. Warum gerade Spanien?
Die derzeit regierende spanische Linkskoalition, die hat sich feministische Politik ganz groß auf die Fahne geschrieben und setzt dabei immer auch auf solche symbolpolitischen Maßnahmen, mit denen man vor allem Debatten anstoßen möchte, zum Beispiel eben im Bereich der Medizin. Also laut Gesundheitsexperten werden Krankheiten wie Endometriose oder Krankheiten, die mit der Menstruation in Verbindung stehen, oft spät und unzureichend erkannt, weil diese Vorstellung, die Regel ist halt schmerzhaft, tief in den Köpfen steckt. Und dem will man entgegenwirken. Der Vorstoß für diesen in Anführungszeichen Urlaub, der war auch innerhalb der spanischen Koalition nicht unumstritten. Die Wirtschaftsministerin Nadia Calviño zum Beispiel sprach von der Gefahr einer Stigmatisierung, konnte sich damit aber letztlich nicht durchsetzen.
Das ist das Stichwort Stigmatisierung. In Italien ist ja ein ähnliches Vorhaben vor einigen Jahren gescheitert, eben weil die Frauen eine solche Stigmatisierung fürchteten. Auch in Japan könnten Frauen bei Regelschmerzen zu Hause bleiben, tun das aber offenbar eher selten, weil sie mit ihren Menstruationsproblemen nicht unbedingt zu ihrem männlichen Vorgesetzten gehen möchten. Wie geht man in Spanien mit solchen Befürchtungen um?
Ja, genau die gleichen Befürchtungen gibt es auch in Spanien. Ich habe heute mit der Gleichstellungsbeauftragten von Comisiones Obreras gesprochen. Das ist eine der großen spanischen Gewerkschaften. Und sie sagt zum Beispiel, dass ihre Gewerkschaft den Entwurf grundsätzlich begrüßt, betont aber gleichzeitig, dass viele Details noch nicht ausreichend geklärt sind, also dass es alles etwas vorschnell kommt, vor allem was den Schutz der Privatsphäre der Frauen angeht. Außerdem müssten bei solchen Maßnahmen auch die Gleichstellungspläne in den einzelnen Betrieben ausgebaut und überwacht werden, denn nur so könne man so einem Szenario vorbeugen, das manche befürchten, nämlich dass sich Personalchefs beim Einstellungsgespräch sagen, ach, stellen wir doch lieber einen Mann ein, denn wenn wir eine Frau nehmen, kann die sich ja einmal im Monat ganz leicht krank schreiben lassen.
Sie haben jetzt erläutert, wie Fachleute respektive die Politik reagiert und das sieht. Wie kommt dieser Vorschlag eigentlich in der Bevölkerung an?
Es wird sehr stark über dieses Thema diskutiert. Es gab sofort dann Menschen, die es begrüßt haben, Menschen, die es für eine letztlich diskriminierende oder stigmatisierende Maßnahme hielten. Und im Internet, also auf Twitter und den Social Media, da trendeten die entsprechenden Hashtags. Also das Ziel, eine gesellschaftliche Debatte über Menstruation und was Menstruation für bestimmte Frauen bedeutet, anzustoßen, die hat die Regierung mit ihrem Vorstoß erreicht.
Sagt die Journalistin Julia Macher hier im Rendezvous. Ukrainische Flüchtlinge in der Schweiz, sie bekommen jeden Monat zwischen 300 und 700 Franken an Sozialhilfe. Mit diesem Geld kommen sie aber nicht weit, es reicht kaum zum Leben. Viele von ihnen holen Lebensmittel deshalb an Abgabestellen, wo sie sie gratis erhalten. Inzwischen ist die Nachfrage so groß, dass die Abgabestellen an ihre Grenzen stoßen, wie das Beispiel aus Basel zeigt. Martina Inglin.
Es herrscht Hochbetrieb bei der Schweizer Tafel in Pratteln. Kiloweise Spargeln, Himbeeren und Joghurts werden in Rollwagen durchs Lager gefahren. Alles Produkte, die nicht im Verkauf landen, sagt Michele Hostetler, der Leiter der Region Nordwestschweiz. Die Produzenten haben sie aussortiert.
Die sind bei der Qualitätsbeschauung durchgefallen. Größe, Wasseranteil, Süße, also der Zuckeranteil und so weiter. Das war Spargel, könnte es auch sein, dass sie zu trocken waren.
Statt die Lebensmittel zu vernichten, landen sie hier bei der Schweizer Tafel. Ebenso die ausgeschiedenen Waren der Großverteiler. Die Schweizer Tafel liefert die Ware dann weiter an rund 90 Organisationen in der Nordwestschweiz. Organisationen, die das Essen an Bedürftige weitergeben. Einmal am Tag ist die Lieferung, seit dem Krieg in der Ukraine aber müssen die Fahrer öfters los, erzählt Hostetler. Die Abgabestellen sind am Limit.
Im Moment, wo unsere Fahrer dort waren und sie einfach sehen, sie haben zu wenig bekommen, dann bekommen wir unmittelbar die Telefone, habt ihr nicht noch mehr Ware? Und dann müssen wir reagieren. Das heißt, teilweise muss dann das Team, wenn es zurück ist am Standort bei uns, nochmals das Auto füllen, den Lieferwagen füllen und nochmals vorbeigehen.
Die größte Abgabestelle in Basel ist der Verein Dienst am Nächsten. 270 Familien unterstützt der Verein einmal in der Woche mit Lebensmitteln. Nun hat sich die Zahl fast verdoppelt, sagt der Vizepräsident Andy Scheppi.
Alles, was über diese 270 Familien geht, das ist alles Flüchtlinge aus der Ukraine, die jetzt uns auch um Hilfe gebeten haben.
150 Meter lang sei die Schlange am Anfang gewesen. Mittlerweile habe sein Verein ein Zeitfenster eingerichtet und auch eine Obergrenze eingeführt. Mehr als 200 zusätzliche Familien könne der Verein momentan nicht unterstützen, sagt er.
Das tut uns in der Seele weh, aber wir können auch nicht mehr geben, auch so gerne wir möchten, als wir haben.
Der Verein hat ein eigenes Lager mit langhaltbaren Lebensmitteln wie Teigwaren, Tee oder Konserven. Die restlichen frischen Lebensmittel kommen von der Schweizer Tafel. Das eigene Lager sei normalerweise ziemlich voll, sagt Scheppi. Das habe sich nun aber geändert, sagt er und zeigt auf die fast leeren Regale.
Wir sehen, dass in einem Regal noch etwa 30 Päckchen Pasta sind. Und das ist dann schon alles, was eigentlich noch im Lager übrig war von den letzten Wochen. Alles andere haben wir schon rausgegeben.
Scheppi wurde darum selber aktiv und hat zusammen mit seiner Frau Lebensmittel beigesteuert aus dem eigenen Portemonnaie. In Zukunft hofft er, dass mehr Leute Geld spenden und er die Engpässe so ausgleichen kann. Zurück in Pratteln bei der Schweizer Tafel. Auch hier überlegt man sich, wie man die grosse Nachfrage in Zukunft auffangen soll. Eine Möglichkeit wäre, dass seine Fahrer mehr Läden anfahren als sonst, sagt Michele Hostetler. Und er zieht auch eine andere Option in Betracht, die sonst nicht in Frage kommt.
Jetzt laufen dann langsam unsere Lager leer. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich in die Industrie gehen und sagen, könnt ihr uns nicht auch langhaltbare Ware die sonst in den Handel gelangen würden, spenden.
Das sei sonst eben nicht die Idee der Schweizer Tafel. In erster Linie gehe es darum, Lebensmittel zu retten, die sonst vernichtet werden. Aber in Zeiten wie diesen müsse man auch andere Wege gehen.
Der Westen möchte sich von russischem Erdöl und Erdgas unabhängig machen. Auch in der Schweiz macht man sich Gedanken. Hierzulande stammen ca. 45% des verbrauchten Erdgases aus Russland. Auch einige Freibäder in der Schweiz werden mit Gas geheizt. Jenes im zürcherischen Schlieren zum Beispiel. Und dort hat die Stadt entschieden, das Becken dieses Jahr nicht zu beheizen, um auf russisches Erdgas zu verzichten und um ein Zeichen zu setzen gegen den Krieg in der Ukraine. Das kalte Wasser kommt aber nicht bei allen gut an. Zürich-Korrespondent Dominik Steiner.
Die Sonne strahlt. Der Rasenmäher dreht seine Runden und das Wasser gurgelt über den Schwimmbadrand. Es wirkt wie ein ganz normaler Partymorgen. Nur das Becken ist seltsam leer. Zwei Frauen ziehen etwas verloren ihre Bahnen im Wasser, im ungeheizten Wasser. Was dieser älteren Frau nicht behagt.
Dass man uns da den Gashahn abstellt, das ist nicht in Ordnung. Die das veranlasst hat, denen sollte man im Winter im Büro die Heizung abstellen.
Verantwortlich für das kalte Wasser ist der Schlieremer Stadtrat Christian Mayer. Er rechtfertigt den Heizungsverzicht.
Weil zum Zeitpunkt, wo wir das entscheiden mussten, war es völlig unklar, wie es weitergeht mit dem Gas. Stellt die EU oder stellt Putin das Gas ab, hat es genug Gas und da war es unverantwortlich zu sagen, wir produzieren ein Luxusprodukt Wärme für ein Freibad mit knappem Gas.
Außerdem wollte Schlieren ein Zeichen setzen gegen die russische Invasion, so Christian Mayer.
Klar, wir wollten auch den Krieg nicht finanzieren mit Gas, das wir nicht unbedingt brauchen.
Ohne dieses russische Gas beträgt die Wassertemperatur 20 Grad. Bis anhin wurde das Schwimmbad auf 22 Grad beheizt. Entscheidende 2 Grad Differenz findet eine Gruppe von Frauen, die im Buddy-Bistro sitzen. Eigentlich kamen sie für den Aquafit-Kurs. Doch statt im Badekleid Fitnessübungen im Wasser zu machen, sitzen sie angezogen vor ihren Kaffeetassen. Bei 20 Grad strecke sie keinen Zeh ins Wasser, sagt diese Frau.
Man geht für Gesundheit und im Wasser kann man sich auch viel schmerzfreier bewegen. Und vom Arzt aus sieht man eigentlich unter 22 Grad nicht ins Wasser. Man nimmt eigentlich vielen etwas weg. Finde ich schade.
Die Musik fürs Aquafit spielt also umsonst. Der Kurs fällt ins zu kalte Wasser. Ein Frust auch für die Kursleiterin Yvonne Petrovic, die an diesem Morgen extra aus dem Aargau angereist ist.
Grundsätzlich finde ich das schon ein gutes Zeichen, das man setzen tut. Ich sehe es halt einfach ein bisschen aus meiner Sicht ein bisschen kritisch, weil für mich persönlich bedeutet das auch einen Lohnausfall. Und das Wasser ist halt wirklich, wenn man nicht heizt, schon noch sehr, sehr kühl.
Zum Glück für Yvonne Petrovic gibt sie noch in anderen Buddies Aquafit-Kurse. Und Schlieren mit seinem Heizungsverzicht dürfte in der Schweiz kaum Schule machen, weil es sowieso nur noch ganz wenige Freibäder gäbe, die diesem Beispiel folgen könnten, sagt Harald Kannewischer vom Verband der Schweizer Hallen und Freibäder.
Heute ist es nicht mehr üblich, Freibäder fossil zu beheizen.
Die allermeisten Schweizer Freibäder beheizen das Wasser mit Abwärme oder Solarenergie. Aus ökologischen Gründen, nicht um auf russisches Gas zu verzichten. Damit bleibt ihnen die hitzige Debatte ums kalte Nass erspart. In Schlieren ist die Skepsis unter den Badibesucherinnen an diesem Morgen groß. Allerdings gibt es auch andere Stimmen, wie diese Frau, die sich ins Wasser gewagt hat.
Es ist jetzt mein Beitrag, dass ich jetzt ein bisschen früher für die Ukraine will. Für sie ist es ja absolut ein Luxusproblem. Kann ich jetzt baden oder kann ich nicht baden?
Aus Schlieren der Bericht von Dominik Steiner. In einer Minute ist es eins. Im ersten und vierten diskutieren wir gleich über einen historischen Schritt in Nordeuropa. Finnland und Schweden sind auf dem Weg zum NATO-Beitritt. Wie sehr verändert sich dadurch die europäische Sicherheitslage? Antworten gibt's im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags mit Jan von Tobel.
Ein möglicher Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO wäre ein, Zitat, schwerwiegender Fehler mit weitreichenden Folgen. Das sagte der russische Vizeaußenminister gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax. Der französische Autobauer Renault und die Fastfood-Kette McDonald's ziehen sich komplett aus Russland zurück. Wie die beiden Unternehmen mitteilen, als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Der Schweizer Wald leidet. Stickstoff, die Versauerung der Böden und die Trockenheit sind dabei drei der größten Probleme. Das zeigt eine neue Studie. Für einen gesunden Wald müsse der Stickstoff reduziert werden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.